Einen gesegneten guten Morgen euch. Nach der letzten Predigt von Pastor Nikolai Lohmann über das Wachsen im Glauben habe ich es aufs Herz bekommen, eine Serie über unseren Glaubensalltag zu beginnen. Nach dem Wachsen im Glauben möchte ich heute über Wüstenzeiten im Glaubensleben sprechen. Und ich glaube, kann ich mich Andreas direkt anschließen. Wir kennen sie alle. Wir haben unterschiedliche Wüstenzeiten, aber es ist für jeden aktuell. Oder zumindest weiß er, irgendwann kommt das wieder auf mich zu. Ja, in den kommenden Wochen wird es übrigens über Glauben angesichts sorgloser Zeiten und auch starke Herausforderungen gehen. Zum Abschluss der Reihe soll es dann darum gehen, warum es essentiell ist, den Glaubenslauf stark zu vollenden. Ja, damit die heutige Predigt etwas ist, das euer Herz anspricht und ja, euch in eurem Glaubensleben zurüstet, möchte ich beten und möchte ich den Heiligen Geist bitten, dass er durch mich spricht und das Wort Gottes unsere Herzen stärkt und verändert. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du der gute Hirte bist. Wir danken dir, dass der Hirte die grünen Auen kennt. Aber immer wieder geht es auch mal durch Wüstenzeiten, aber nie allein. Herr, dafür loben wir dich, dafür preisen wir dich. Und ich möchte bitten, Herr, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist mächtig wirkst. Herr, dass du mir deine Worte in den Mund legst, dass du unsere Herzen berührst. Herr, dass wir tiefer verstehen, Herr, und für Worte, die vielleicht von hier vorne nicht gesprochen werden, Herr, da möchte ich dich bitten, Herr, dass du Worte auch ins Herz legst, vielleicht auch einen Eindruck, ein Gedanke, Herr, du kannst immer noch größer wirken. Ich danke dir, Herr, dass du auch mich gebrauchst als eine kleine Orgelpfeife an einer großen Orgel und Herr, wir möchten dich einfach bitten, wirke du mächtig. Amen. Ja, es geht um das Überwinden von Wüstenzeiten. Und ganz ehrlich, das Vorbereiten dieser Predigt war für mich zwar kurz, aber für mich schon gefühlt sehr lang, eine einzige Wüstenzeit. Obwohl ich anfangs gemeint habe, dass es da viel weiter zu geben gibt, bin ich da eines Besseren belehrt worden. Mit Blick auf mein Leben weiß ich wohl von ein paar Wüstenzeiten. Ja, ich gemerkt habe, da bin ich nicht so feurig in meinem Glaubensleben. Da nehme ich mal eine Zeit lang Gottes Reden auch nicht so klar oder so unmittelbar wahr. Oder ich habe länger zu warten auf eine Gebetserhörung. Aber ja, es scheinen mir diese Wüstenzeiten ja, deutlich ja, zu klein und auf keinen Fall markant genug zu sein, um irgendwie größer darüber reden zu können. Und wahrscheinlich stimmt das nicht einmal. Aber es ist, ich mag sagen, es gibt manche, die haben wirklich schon ganz krasse Wüstenzeiten erlebt. Und muss sagen, in dieser großen Ausmaß, da würde ich mich auf keinen Fall irgendwie einordnen. Ja? Aber jetzt erstmal die Frage an uns, was ist eigentlich eine Wüstenzeit? Und da gibt es keine feststehende Definition dazu, aber so im Allgemeinen versteht man darunter Zeiten, in denen ich Gott nicht spüre oder nicht so erlebe, beziehungsweise sein Reden und mächtiges Eintreten vermisse. Ja, wie ich schon sagte, wenn Gebetserhörungen länger beziehungsweise lange auf sich warten lassen. Oder wenn ich kein neues Wachstum oder keine neue Frucht in meinem Glaubensleben, ich sage, wahrnehme. Das heißt ja nicht, dass sie da ist. Das heißt ja nicht, dass ich sie vielleicht auch übersehe. Aber manchmal nehme ich sie nicht wahr. Manchmal scheint alles so dürr um mich herum, so herausfordernd. Manchmal fühle ich mich derart überfordert. Naja, es gibt sicherlich noch weitere Erscheinungsbilder von Wüstenzeiten. Und ja, selbst Abraham, Sarah, Hagar, Elia und Jeremia waren damit konfrontiert, um nur einige zu nennen. Und ja, ob sie eine schier unendliche Zeit auf eigenen Nachwuchs gewartet haben oder ob sie sich verlassen in der Wüste oder inmitten eines unbußfertigen Volkes wiedergefunden haben. Ja, es gibt verschiedene Arten und Weisen von Wüstenzeiten. Am heftigsten und extremsten hat das wohl Hiob erlebt. Also Hiobs Wüstenzeit finde ich wirklich außerordentlich markant und heftig und krass. Wir haben auch schon ja, diesen Bibelvers, auf den ich später noch eingehen kann, gehört. Und da sehen wir, Hiob hatte es schwer. Und das, obgleich er nach dem Zeugnis Gottes, ja, nach Gottes eigenem Zeugnis, Hiob 1, Vers 8, ein gottesfürchtiger und rechtschaffender Mann gewesen ist, der das Böse stets gemieden hat. Also kannst du sagen, okay, es war doch voll in der Nachfolge. Warum muss er da durchgehen? Warum muss er das erleben? Und da sehen wir, ja, also das ist nicht nur eine Frage, ob bin ich falsch abgebogen, wie Andreas gesagt hat. Ja, das kommt vor, aber manchmal schickt uns Gott auch mal durch eine Wüstenzeit. Und bei Hiob war es extrem, weil er auf einmal erlebt hat, dass seine großen Herden, all seine Diener, ja und sogar seine 10 eigenen Kinder ihm genommen wurden. Also heftiger kann man sich das gar nicht vorstellen. Und wie gesagt, und obwohl er sich nicht gegen Gott versündigt hat, obwohl er da nicht auf dem falschen Kurs war, klar, hier und da ist er mal gefallen, aber er hat um Vergebung gebeten und ist wieder aufgestanden. Und trotzdem, wie gesagt, trotzdem musste er das erleben. Und längere Zeit ruft er nach dem Allmächtigen. Ja, er ruft um Hilfe. Er will auch verstehen, er will begreifen. Und er bekommt keine Antwort. Er fühlt sich von dem Herrn total verlassen und bringt das in Hiob 23, die Verse 8 bis 9, auch eindrucksvoll zum Ausdruck. Siehe, ich gehe nach vorn. Luther-Übersetzung heißt es nach Osten. So ist er nicht da. Nach hinten oder in anderen Übersetzungen nach Westen. So bemerke ich ihn nicht. Nach links, nach Norden, sein Tun schaue ich nicht. Biege ich ab nach rechts, nach Süden, so sehe ich ihn auch nicht. Also Hiob schaut sich um nach Gott. Das ist doch schon mal was Feines, das ist doch schon mal was Gutes. In der Not sich nicht nach seiner eigenen Kraft und Stärke umschauen. Da war es bei Hiob auch nicht weit her. Der hatte sogar Ausschlag von Scheitel bis zur Sohle. Dem ging es körperlich ganz dreckig, da war nichts mehr übrig von seiner körperlichen Kraft. Aber er sucht die Antwort nicht in sich selbst. Er sucht Gott. Er macht sich da auf die Suche, aber er nimmt ihn nicht wahr. Und da möchte ich, liebe Gemeinde, dass ihr gut hinhört. Er nimmt ihn nicht wahr. Das heißt aber nicht, dass er nicht da und dass er nicht nah war. Aber so ist das bei uns auch manchmal. Manchmal in unserer Not, weil uns Not überhaupt passiert, nehmen wir Gott gar nicht so wahr. Manche Situationen sind auch heftig, herausfordernd. Eltern, die ihr eigenes Kind zu Grabe tragen. Oder der Verlust von Arbeitsplatz. Oder, ja, ich sag mal, Herausforderungen im Familienleben. All das können extreme Situationen darstellen, die uns ja, über die Maßen herausfordern. Ja, und bei Hiob ist es so, er nimmt in seiner Wüstenzeit Gott nicht wahr, und zwar nirgends mehr wo, weil ja, Gott längere Zeit wartet, bis er ihm eine Antwort auf diese extreme Situation gibt. Und ja, also es ist so, dass sich bei Hiob in dieser Zeit nichts mehr als vital anfühlt. Irgendwie ist alles zerbrochen. oder Tod. Ja, also das Haus der Kinder wurde beim Erdbeben zerstört, die Kinder wurden darunter begraben, die Herden wurden ihm weggenommen von feindlichen Milizen und dergleichen. Viele wurden getötet. Und dann, also man denkt, es kann gar nicht mehr schlimmer kommen. Ja, dann ruft ihn sogar seine eigene Ehefrau in Hiob 2, Vers 9 auf, Gott den Rücken zuzuwenden. Und ja, Hiob hat ganz großen Schmerz. Also ich fand früher Hiob auch immer extrem schwierig zu lesen. Im Hörbuch ging mir das dann leichter. Also 30 Kapitel der Klagen oder so, das war mir schwer. Ja, aber das muss man verstehen in seiner Situation. Bei allem Schmerz und bei aller Klage, die auch doch menschlich so gut nachvollziehbar ist, hat er ja als einziger an seinem Glauben an Gott festgehalten. Obwohl dieser Glaube aufs Heftigste herausgefordert war, hat sich Hiob nicht von Gott losgesagt. Und wegen all dem ist er heute für uns ein Glaubensheld und ein Vorbild. Ja, das ist natürlich extrem krass, was Hiob erlebt hat, auch wie er damit umgegangen ist. Er war auch nicht ohne menschliche Schwäche. Ja, er hat zwischenzeitlich auch seinen Geburtstag verflucht, weil er einfach so überwältigt und übermannt war von all dem Leid. Aber auch wenn Hiobs Situation vielleicht ja, unerreicht bleibt, ja, können wir heute noch ja, außerordentlich herausfordernde Wüstenzeiten erleben. Also bin ich zum Beispiel mal einer Frau begegnet, die 22 oder 23 Mal wegen einer immer wieder auftretenden Entzündung an ihrer künstlichen Hüfte operiert werden musste. Und wir haben für sie in der Gemeinde gebetet und gebetet und gebetet. Aber die Heilung ist bis zum Schluss nicht eingetreten. Aber ein großes Wunder ist passiert. Sie, diese Frau, hat bis zuletzt im Glauben an ihrem Herrn festgehalten. Also ich muss sagen, das hat mich so beeindruckt, das hat mich so berührt und inspiriert. Ich fand unvorstellbar, durch was sie gegangen ist. Und ja, da gab es kein Vertun. Sie gehörte ihrem Gott an. Sie ist ihm nachgefolgt und sie ist für mich so zu einem sehr großen Vorbild geworden. Ja, gar zu einer großen Glaubensheldin. Und einer weiteren Dame musste wegen einer weitreichenden Entzündung ein Zeh amputiert werden. Und zudem hat ihr Sehvermögen ganz rasant abgenommen. Und ja, auch für diese Frau haben wir sehr viel gebetet. Und sie, diese Frau, die wollte nichts lieber tun, als in den Gottesdienst zu kommen. Aber sie war immer seltener imstande dazu, das zu tun. Und wenn ich sie angerufen habe, um sie vorsichtig zu fragen, wie es ihr heute geht, da hat sie immer wieder freudig gesagt, dass sie sich entschieden hat, dass es ihr gut geht, weil sie ja ihren Gott hat. Und das hat mich so beeindruckt. Also sie hat zu keiner Zeit daran gezweifelt, dass Gott nicht an ihrer Seite ist, obwohl es ein wirklich steiniger und steiler und herausfordernder Weg war. Obwohl die Gebete so, wie wir sie uns gewünscht haben, nicht erhört wurden. Aber sie wusste eins, sie ist absolut abhängig von Gott und dieser wunderbare Gott ist trotzdem in all dieser Not bei ihr und trägt sie durch. Ihr kennt vielleicht auch dieses Gedicht Spuren im Sand. Ja, manchmal sehen wir nur unsere eigenen Spuren. Aber diese Frau wäre auch nicht da, wo sie stand, in ihrem freudigen Vertrauen und Glauben, wenn nicht Gott direkt bei ihr gewesen wäre. Ja, das haben alle gemerkt, sogar die Krankenpfleger, die sie Tag für Tag betreut haben. Und sie hat ihnen begeistert das Evangelium bezeugt. Und darüber hinaus hat sie super fleißig für andere gebetet. In ihrer Not, in ihrer Herausforderung. Da wäre ich schon auch sehr mit mir selbst beschäftigt, denke ich. Und ich habe gemerkt, wie sie da gewachsen ist. Immer weiter auch gewachsen im Glauben. In der Nähe zu Gott. Weil sie immer das Gespräch auch mit ihm gesucht hat. Und das war spannend. Jedes Mal, wenn ich sie angerufen habe, um sie zu ermutigen. Und jedes Mal, wenn ich das tue, das ist auch heute noch so, werde ich durch sie und ihren festen Glauben und ihre große Dankbarkeit ermutigt. Auch sie ist für mich ein großes Vorbild und eine echte Glaubensheldin. Und ja, so sehen wir, wie Gott auch in Zeiten der Not, in Zeiten, wo es uns nicht gut geht, mächtig auch mal durch uns wirken kann und andere ermutigt. Oftmals erlebt man das auch am Totenbett oder dergleichen. Da wurde ich auch schon öfter hingerufen, dass dann die Fragen des Lebens, Sinn des Lebens, wo gehe ich auch hin, die werden dann ganz groß. Und manche geben noch am Totenbett ihr Leben Jesus oder auch manche Bekannte und Verwandte. Und ich meine, ein Leid hier auf der Erde, das will ich gar nicht kleinreden. Aber was ist das im Verhältnis zur Herrlichkeit im Himmel? Was ist das im Verhältnis zu dieser ewigen Geborgenheit und Herrlichkeit, die wir dort in Jesu direkter Gegenwart erleben dürfen? Deshalb, wir verstehen oftmals Gottes Wege und seine Gedanken nicht. Aber sie sind höher, sie sind besser. Darauf dürfen wir vertrauen. Ja, und natürlich, es ist leichter zu glauben und zu vertrauen, wenn es einem gut geht oder man Gottes Eingreifen unmittelbar erlebt hat oder vor Augen hat. Deshalb ist mir auch wichtig, dass wir auch weiter die ermutigen, die auch noch weiter über Monate und Jahre für Dinge im Gebet einstehen, vielleicht auch selbst krank sind, die nicht den Glauben absprechen oder da ist vielleicht ein bisschen wenig Glauben oder Vertrauen, weil sie immer noch krank sind. Das ist total falsch in der Auslegung. Ich finde, gerade wenn man dann weiter Jesus nachfolgt, ihm treu ist, dann ist das ein besonderes Maß an Glauben. Und der sollte uns zum Vorbild sein. Ja, Wüstenzeiten fordern uns heraus. Gerade weil in diesen Zeiten unser Leben meist alles andere läuft, wie erhofft. Und dann Gott zu vertrauen und ihm weiterhin nachzufolgen, wohl wissend, dass er mit uns zum Ziel kommt. Das ist gelebter Glaube. Solche Wüstenzeiten, wo Gebete noch unbeantwortet bleiben, sind eine große Chance, auch gerade fürs Umfeld, auch für einen selber. Aber natürlich bergen sie auch Gefahren. Ja, die Chance besteht eindeutig darin, klar zu erkennen, wie abhängig du und ich, ja wir, von Gott sind. Manchmal nehmen wir es so selbstverständlich, dass wir aufstehen, morgens aufwachen. Also ich, über Nacht verliere ich eigentlich die Kontrolle über mich. Das Atmen funktioniert weiter, der Herzschlag auch, ich kriege aber nichts mehr davon mit. Ich weiß nicht mal, welche Prozesse da ablaufen, dass ich wieder aufwache, es sei denn, wie heute, unsere Elisa ist ganz aktiv, ja, dann weiß ich, warum ich aufgewacht bin. Aber ansonsten nicht. Und oftmals nehme ich gar nicht direkt wahr und sollte es noch viel mehr wahrnehmen, wenn ich ein Glas Wasser leere, was das allein für ein Segen ist. Ein reines Glas Wasser. Vieles nehmen wir so selbstverständlich an, aber wenn uns Gott das nicht schenken würde, dann könnten wir gar nicht leben. Alles, was wir zum Leben brauchen und bekommen, ist ein Geschenk Gottes. Und ich glaube, in diesen Zeiten der Not wird uns das oftmals noch viel bewusster. Da nehmen wir das nicht mehr selbstverständlich. Ich weiß, dass uns dann, wenn es uns nach einer längeren Zeit der Krankheit wieder gut geht, eine Zeit lang sehen wir, oh, jetzt sind wir endlich wieder gesund. Jetzt schmerzt der Knöchel nicht mehr. Jetzt kann ich endlich wieder beim Geländespiel mitlaufen. Vorher hat er immer gezogen, hat es immer geschmerzt, nach dem Außenbandriss oder so. Und dann ist man dankbar. Aber wichtig ist, dass wir unsere Dankbarkeit nicht verlieren. Dass wir immer wissen, wir sind abhängig von Gott. Und ja, es kommt alles von ihm, all das Gute. Und wenn wir wissen, dass wir abhängig von Gott sind und dass alles Gute von ihm kommt, dann wollen wir uns doch noch viel mehr seiner Führung hingeben. Noch mehr ihm vertrauen auf den Wegen, die er für uns hat. Ja, es gibt natürlich auch Gefahren. Und die will ich nicht verschweigen an dieser Stelle. Ja, die Gefahr besteht zum Beispiel darin, sich in solchen Wüstenzeiten nicht in die Arme Gottes zu begeben. Nicht sich an der Seite des Hirten zu halten, weil es so ganz anders gelaufen und gekommen ist, wie man erwartet hat. Ja, und dann zu sagen, ja, das hat nicht meinen Wünschen und Vorstellungen entsprochen und deshalb wende ich mich ab. Ja, in dem Moment wendet man sich leider von dem guten Hirten ab. Das ist menschlich nachvollziehbar, weil man vielleicht verzweifelt ist, aber es ist fatal, weil gerade in diesen Wüstenzeiten brauchen wir einen Hirten, der uns durch große Wüsten hindurchführt. Auch wenn wir mal von Lebenssituationen überrascht werden oder vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt werden. Und das passiert hier und da mal. Ich denke, jeder erlebt das mal, dass er sich täuscht, was sein Leben anbelangt. Und wie gut ist es da, jemanden zu haben, der den ganzen Lebensweg vor sich hat, der den Masterplan hat, der sich nicht vertut, der sich nicht irrt, der nie überfordert ist, den Allwissenden und den liebenden Gott an unserer Seite, den Oberhirten. Ja, aber wie gesagt, das ist eine Gefahr und es ist immer wieder herausfordernd und es kann sich auch in eine ungute Richtung entwickeln. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, mit der habe ich 4 Jahre Theologie studiert. Und ihr Dienst danach war schwierig, war herausfordernd. Das ist übrigens öfter so im geistlichen Dienst. Und sie hat sich lang nach einem Mann gesehnt. Also ein Ehemann an ihrer Seite. Und sie ist eine tolle Frau und ich hätte es ihr wie kaum einer anderen gegönnt und gewünscht. Und ja, aber leider kam dieser lang ersehnte Ehemann nicht. Und dann darüber hinaus hat sie eine längere Zeit in ihrem Glaubensleben Gott nicht mehr so gespürt. Und irgendwann hat sie gesagt, nee, das entspricht nicht dem, was ich will. Ich will anderes und irgendwie bekomme ich das nicht, was ich möchte. Und menschlich auf eine Weise nachvollziehbar. Aber wie gesagt, in Wüstenzeiten brauchen wir doch gerade den guten Hirten, der weiß, wo es zu den grünen Auen geht. Und ja, sie hat sich abgewendet. Sie fand dann das mit dem Glauben und all das herum alles sehr naiv. Das hat sich für sie und ihre Vorstellungen erst einmal so nicht bewahrheitet. Aber ich habe auch ein anderes Beispiel. Zum Beispiel mein 54 Jahre alter Jugendleiter hatte auch den Wunsch nach Frau und Kindern gehabt. Und den haben natürlich viele, aber bei ihm war es so, er ist bisher immer Single geblieben. Aber preist den Herrn. Er hat sich auf Gottes Weg eingelassen. Er ist so ein treuer Jungschau-Mitarbeiter, so ein treuer und treuer Jungschau-Mitarbeiter. Ich muss sagen, der lebt da Familie. Der gibt sich da ganz hin. Die Kinder lieben den, weil der bastelt, der trägt auch immer gebartigte Sachen. Der kann nicht mal predigen ohne ein gebartigtes T-Shirt oder Hemd. Ja. Der ist im Herzen immer ein Kind geblieben, also im positivsten Sinne. Oder? Also Junge auf jeden Fall. Und und er ist für mich auch weise ein Glaubensheld, weil das Leben hat sich anders entwickelt bisher. kann immer noch große Wunder tun. Wir denken an Sarah und Abraham. Aber er ist Gott treu geblieben. Und es ist viel schwieriger, treu zu sein, wenn es nicht nach den eigenen Wünschen läuft oder sich alles deutlich später erfüllt als erhofft. Aber wenn du dich in dieser Zeit noch mehr zu Gott hinstreckst, das verspreche ich dir und das verspricht dir, und darauf kommt es noch viel mehr an, Gottes Wort, dann darfst du noch viel größeren Segen erwarten. Ja, Abraham hat ein ganz großes Volk bekommen. Hätte man nicht gedacht, dass er noch 90 war. Gott, er ist ein Gott, der führt, der beschützt, der segnet und das auch im Überfluss. Und das sehen wir übrigens auch bei Hiob. Am Ende dieser Wüstenzeit hat er den doppelten Segen empfangen. Doppelte Menge an Herden. Unglaublich, so groß. Er war schon vorher, ich glaube, mit der reichste Mann des Ostens. Und er hat wieder 10 Kinder bekommen. Ich weiß nicht, 20 hat ihm Gott dann doch nicht zugemutet. Hat vielleicht an seine Nächte gedacht. Nein, also wirklich wahr, Gott ist treu. Und das dürfen wir nicht in den Wüstenzeiten aus den Augen verlieren. Auch wenn es zwischendrin schwierig zu verstehen ist, für was Wüstenzeiten gut sind. Aber, und das ist auch tröstlich, in der Rückschau dürfen wir das immer wieder erkennen. So übrigens auch das Volk Israel. Und ja, da gibt es Gott zum Beispiel auch eine Rückschau auf das Volk Israel und auf seinen Gang durch die Wüste. Und das wollen wir uns nochmal zusammen anschauen. Und zwar finden wir das in 5. Mose 8. Und ich nehme mal die kürzere Form von Vers 2 bis Vers 5. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist und ob du seine Gnade halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Mann oder Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen über 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Schauen wir uns diese Rückschau Gottes doch nochmal an. Also, das Volk Israel soll sich jetzt nochmal den ganzen Gang durch die Wüste vorstellen. Und der war wirklich lang, 40 Jahre. Der war auch noch länger, als er eigentlich sein sollte, weil das Volk Israel Gott noch nicht so vertraut hat, um ins verheißene Land einzukehren und es in Besitz zu nehmen. Ja, da waren andere Völker, die waren mächtig, die hatten große Burgen und waren schwer bewaffnet. Und da hat das Volk Israel nach all den Wundern, die sie mit Gott erlebt haben, 10 an der Zahl in Ägypten, also wo Gott die ganze Umwelt bewegt hat, ja, wo er eine Finsternis gegeben hat, wo er Hagel, den man noch nie gesehen hat in der Größenordnung, auf die Ernte der Ägypter geworfen hat, als er selbst den erstgeborenen Sohn jedes ägyptischen Herrn oder jeder ägyptischen Sklaven getötet hat, weil sie das Volk Israel nicht haben gehen lassen. Als er sogar das Schilfmeer geteilt hat, damit das Volk Israel trockenen Fußes durchgeht, aber die bestbewaffnetste Armee der Welt damals, die der Ägypter, mit ihren unglaublich schnellen Streitwagen, die sind darin versunken. Ja, das hatte das Volk Israel
ja, zwischenzeitlich nicht mehr vor Augen. Und deshalb wurde diese Wüstenwanderung länger. 40 Jahre. Die neue Generation, die da nicht gemeckert und gemurrt hat, die sollten dann die Verheißung, das Versprechen, das verheißene Land einzukehren, erhalten. Aber wir sehen hier auch, er führt das Volk Israel mit einem Grund in die Wüste. Und dieser Grund ist, um sie auf die Probe zu stellen, um zu erkennen, was in ihrem Herzen ist und ob sie sich an Gott und sein Wort halten oder nicht. Und ja, das klingt auf eine Weise herausfordernd für uns. Ja, das stimmt. Also in Extremsituationen, in schwierigen Situationen, da zeigt sich oft der wahre Charakter, wie man so schön sagt. Da ist es oftmals so, dass da erkennen wir oder da wird auch erkannt von anderer Seite, ob wir Gott vertrauen oder nicht, ob wir uns an ihn halten oder nicht, gerade wenn es uns was kostet. Ja, da zeigt sich, was in unserem Herzen ist. Und das war ein Grund von Gott, das Volk Israel durch die Wüste zu führen. Er wollte sie prüfen, aber nicht prüfen, um sie zu zerlegen, nicht prüfen, dass sie daran scheitern, sondern prüfen, wie ein guter Trainer, dass sie daran wachsen. Ja, damit sie dem Herrn immer mehr vertrauen, immer mehr wissen. Ja, die Umstände mögen sehr, sehr widrig sein. Andreas hat das schon gesagt. Wer geht denn gerne durch die Wüste, durch karges Land? Das ist herausfordernd. Wir brauchen immer wieder Oasen, immer wieder Erfrischungen. Ja, aber da werden wir geprüft und da verstehen wir oftmals erst, wie abhängig wir von Gott sind. Und jetzt Vers 3 ist besonders herausfordernd. Und er demütigte dich. Wenn wir aber wissen, dass Gott ein demütiges Herz liebt und dass er einem Stolzen widersteht, dann ist das ein guter Prozess. Und er ließ dich hungern. Ja, das war eine Herausforderung. Das war schon Mangel. Eine längere Zeit. Also ich habe manchmal den Eindruck, Gott hat extra mal eine längere Zeit keine Wasserstelle vorgesehen gehabt, damit sie nach Gott fragen, damit sie Gott suchen im Gebet, damit sie sagen, schau mal, diese 10 Wunder, die du im Land Ägypten gemacht hast, schau mal, du hast das Schilfmeer geteilt und du hast das pharaonische Heer dort begraben. Wir wissen, wir vertrauen, du wirst uns auch jetzt helfen, du wirst uns auch jetzt beistehen. Ja, er hat immer wieder solche Herausforderungen ihn vor die Füße gelegt. Leider hat das Volk Israel nicht zurückgeschaut, sich nicht erinnert. Ich muss sagen, mir hilft das in meinem Glaubensleben sehr. Ich erinnere mich immer wieder an die Wunder, die Gott in meinem Leben getan hat. Ich gucke manchmal Jahre zurück. Wenn ich vor Herausforderungen stehe, dann ermutige ich mich das, weil ich weiß, Gott hat mich doch nicht so weit geführt, immer wieder durchgetragen, immer wieder Türen geöffnet, die eigentlich so verschlossen, so verriegelt, verrammelt oder vielleicht, wo es überhaupt gar keinen Weg gibt. Und er hat das geöffnet. Er wird mich doch nicht so weit geführt haben, um mich jetzt in eine Sackgasse laufen zu lassen. Also dieser Gedanke ist bei mir oft sehr präsent. Ich habe jetzt, wir waren auf dem Pluspunkt, Jugendleitertreffen der EG, da hat dann eine Mitarbeiterin erzählt, und das fand ich auch sehr faszinierend. Sie schreibt all die Wunder, die sie erlebt mit Gott, auf einen kleinen Zettel und packt es in ein Marmeladenglas. Und immer wenn sie Herausforderungen erlebt, Wüstenzeiten, dann öffnet sie das Marmeladenglas und zieht ein Plättchen daraus und erinnert sich damit, was Gott schon für ein großes Wunder von der Zeit in ihrem Leben getan hat. Und das ermutigt sie und ich fand das sehr berührend. Ich fand das, ja, ermutigend. Und ich meine, das Volk Israel, die muss ja auch total ermutigt gewesen sein. Die sind da mit 2 Millionen Mann, also Frauen, Kinder, ganze Familien sind da in der Wüste und Gott versorgt sie mit Manna, mit Speise vom Himmel. Also ja, sie kannten das nicht, aber nicht mal ihre Vorvorväter, niemand kannte das. Das war ein einmaliges Wunder, wo Gott 40 Jahre versorgt hat, Gott seine Treue gezeigt hat, seinen Beistand. Das konnten die jeden Morgen auf dem Boden finden. Jeden Morgen haben sie Gottes Treue immer wieder neu gesehen. Wir sagen ja, Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Und das haben sie wirklich gesehen, erlebt. Das konnten sie schmecken. Und wir dürfen das auch annehmen. Gott versorgt. Und wenn es ja heißt, deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre, dann heißt das, dass Gott durchgetragen hat. Wie wir nochmal denken an Spuren im Sand. 40 Jahre, normalerweise hätten die sich so zerstreiten müssen in dieser langen Zeit, hätten sie auseinanderdividiert werden können. Die Lebensumstände waren so widrig. Nein, Gott hat sie durchgetragen. Gott hat sie beieinander gehalten und ja, mit Gott sind sie natürlich ans Ziel gelangt. Und jetzt fordert Gott in Vers 5 sie nochmal auf. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn. Man könnte auch sagen, wie die Frau auch die Tochter. Ja, es ist Erziehung, es ist Prägung, aber zum Guten hin. Gott ist Liebe und der, der über alle Maßen liebt, der seine Liebe am Kreuz von Golgatha erwiesen hat, ja, dass er sogar am Kreuz für uns und unsere Schuld und Sünde starb, der will zweifelsohne nur das Allerbeste für uns. Aber wir, die wir sonst oft an uns denken, die oft unseren eigenen, ja, muss man leider sagen, auch immer wieder verdorbenen Wege nachgehen, wir brauchen liebevolle Erziehung. Wir brauchen auch immer wieder Ermahnung, Erinnerung, Orientierung. Das ist Segen Gottes. Das ist Zuspruch und das ist auch Begleitung Gottes. Das sollten wir begreifen, auch in unserem persönlichen Leben, wenn uns das begegnet. Uns nicht ärgern, vielmehr uns freuen. Es gibt über 8 Milliarden Menschen auf der Erde, aber du und ich, wir sind Gott nicht gleichgültig. Jeder von uns ist so, so, so geliebt von Gott. Ja, Gott erzieht uns und er ist auch daran interessiert, dass wir reifen im Vertrauen zu ihm. Ja, und er führt uns auch immer wieder in die Situation, wo wir das lernen können. Und das lesen wir zum Beispiel auch in 2. Mose 13, die Verse 17 bis 18. Da heißt es, und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl der Nächste war. Denn Gott sagte, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Und die Söhne Israel zogen kampfgerüstet aus dem Land Ägypten herauf. Ja, Gott hat ganz klar gesehen, dieses Volk vertraut mir noch nicht genug, um in das verheißene Land einzutreten. Es vertraut mir noch nicht genug, um im Land Kanaan ja, sich nicht aufs Schwert und auf ein Schild zu verlassen, sondern auf ihn selbst, auf Gott selbst. Später war das absolut notwendig. Wir denken an die hohen Mauern von Jericho. Die wurden nicht bezwungen mit irgendwelchem Kriegsgerät, sondern allein durch den Glauben und Vertrauen an Gott. Und deshalb hat Gott auch zwischendrin eine Wüstenzeit eingebaut, wo sie lernen, wie abhängig sie von Gott sind, damit sie lernen, dass Gott über alles wissen und verstehen, handeln und Wunder wirken kann. Und ja, dass sie da gefestigt werden im Glauben und im Vertrauen zu ihm. Das ist Gottes wundervoller Weg. Und jeder von uns würde sagen, warum nicht den direkten Weg? Gott kann es ja trotzdem schenken. Gott kann doch alles übernatürlich herbeiführen. Ein Gott möchte, dass wir eine lebendige, eine starke, eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm haben. Das wünscht er sich für dich und für mich. Und deshalb läuft unser Leben oftmals nicht einfach nur gerade, flach und oder nur ganz leicht ansteigend, sondern es gibt immer wieder größere Herausforderungen, Wüstenzeiten und Zeiten, wo wir da meinen, diesen Wall, den können wir doch eigentlich gar nicht überwinden. Dieser Berg ist viel zu steil. Ja, und das stimmt. Allein ist es nicht möglich. Ohne Gott wäre es nicht machbar. Aber mit ihm, an unserer Seite, können wir durch jede Wüstenzeit gehen. Da können die Wüsten und die Umstände noch so widrig sein. Da kommen wir zum Ziel. An der Hand des Hirten kommen wir zum Ziel. Und wir verstehen zwar nicht immer alles, deshalb bringt uns die Frage, warum, auch nicht immer weiter. Aber eins dürfen wir wissen. Und das steht in Römer 8, 28. Und ich wünsche mir, dass wir das genauso wissen, wie es hier steht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ja. Alles ist für was gut, wenn es in Gottes Plan liegt. Wenn wir an seiner Hand gehen, dann hat alles einen Sinn und Zweck. Er führt uns nicht durch Schikanen. Er hat nicht Freude daran, wenn wir einfach nur uns abkämpfen. Nein, er möchte nicht mal, dass wir uns so abkämpfen. Er möchte, dass wir auf ihn schauen, ihm vertrauen. Auch wenn wir nicht alles verstehen, aber dass wir auch im Glauben annehmen. Ja, es wird mir zum Besten dienen. Ich kann mit ihm gehen, ich darf mit ihm gehen. Bei niemand anderem finde ich diese Sicherheit wie bei Gott. Und deshalb, liebe Geschwister, lasst uns ausstrecken nach Gott. Gerade in den Wüstenzeiten, nicht vom Hirten weglaufen, sondern ausstrecken zu ihm, zu dem lebendigen Wasser. Ausstrecken nach dem Wort Gottes, ihn suchen im Gebet. Nur so kann man Wüstenzeiten im Glauben und Vertrauen zu Gott überstehen. Nur so wird man nicht ermatten und wird man nicht dürre werden. Nein, dann werden selbst die Wüstenzeiten für dich und für mich segensreich sein. Selbst dann in diesen Zeiten, wenn unsere Wurzeln wachsen, wir werden stärker sein, was zukünftige Stürme und Herausforderungen anbelangt. Ja, weil wir gereift sind im Glauben und im Vertrauen zu Gott. Und wir werden auch Frucht bringen und wir werden andere ermutigen können und dürfen. Ich möchte zum Abschluss euch Jeremia 17, die Verse 7 bis 8 vorlesen, die ein ganz starker Zuspruch da sind. Gesegnet ist der Mann, und ich füge hinzu, und die Frau, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Ausstrecken zum Herrn, ausstrecken zum Wort Gottes. Denn obgleich die Hitze kommt, hier sind wir in der Dürre, hier sind wir in der Wüstenzeit, ja, die kommt immer wieder. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Ja, wenn ich an Gott dran bin, dann versorgt er, dann brauche ich mich nicht zu fürchten, dann werde ich selbst in den widrigsten Zeiten vital und ja, auch gesund im Glaubensleben bleiben. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Ja, dann können wir sogar in einer Wüstenzeit Ernte erwarten. Ernte, die wir wahrscheinlich in der Wüstenzeit nicht direkt wahrnehmen werden, aber die Gott vorbereitet, zubereitet und die wir in der Rückschau meistens dann auch erkennen werden und uns allen, ja, das heißt nicht nur den Leuten, die direkt betroffen sind, auch den Umliegenden zum ganz großen Segen. Und deshalb, liebe Geschwister, möchte ich euch ermutigen, nicht zu verzagen in Wüstenzeiten. Es nicht auf eigene Faust zu versuchen, auch wenn wir meinen, wir verstehen schon dies oder das, sondern auf unseren Hirten zu schauen, an seiner Hand zu gehen. Ja, er ist das lebendige Wasser. Und sein Wort erfrischt uns. Amen. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, Herr, dass wir hier nicht auf die Welt gestellt sind, um uns allein durchzuschlagen. Hier ist keiner zum Einzelkämpfer berufen. Ich danke dir von Herzen, Herr, dass du uns immer wieder erfrischt mit Zuspruch, Ermutigung, Herr, im persönlichen Leben durch Eindrücke, durch ja, liebe Worte und Ermutigung, die wir von Geschwistern bekommen, aber auch durch dein Wort. Danke, dass wir im Glauben fest annehmen dürfen. Herr, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Herr, danke, dass wir ganz sicher wissen dürfen, Herr, dass wir mit dir nie in die falsche Richtung laufen. Herr, du führst uns durch die Wüstenzeiten. Mit dir, ja, können wir Wüstenzeiten überwinden. Und wir können daraus sogar lernen, zugerüstet werden und wachsen. Hab Dank dafür. Hab Dank für diesen Segen. Und hilf du uns, dass wir nicht hadern mit dir, Herr, sondern dass wir dankbar sind. Herr, weil du es mit deinem Heiligen Geist schenkst und bewirkst. Amen.